zwischen Hamburg und Haiti.
Wintertraum im Erzgebirge. Oberwiesenthal ist die am höchsten gelegene Stadt Deutschlands. Eine Sendung von Solveig Grahl.
Der Himmel ist strahlend blau, der Schnee glitzert in der Sonne. Kaiserwetter, sagen die Oberwiesenthaler. Ein guter Tag, um hochzustapfen auf die größte Sprungschanze des Ortes, die Fichtelbergschanze. Schnee und Eis haben sich auf den Stufen festgesetzt. Es ist rutschig, der Puls geht schneller, der Atem wird kürzer. Nur bei Jens Weißflog nicht. Unzählige Male ist der schmale, drahtige Mann diesen Weg hinaufgelaufen. In voller Montur, die Skier auf der Schulter, im Training, im Wettkampf. Oben am Balken, dem Startpunkt für die Skispringer, bleibt Weißflog stehen.
Dann schnallt man hier die Skier auf diesen Stufen an, setzt sich auf den Balken, setzt die Skier in die Spur rein und schiebt sich vom Balken ab. Und dann geht's los und man beschleunigt innerhalb von kurzer Zeit auf über 80 km/h. Und dann muss man versuchen, unten am Schanzentisch den Absprung richtig zu treffen. Und dann geht's in die Luft.
So einfach ist das, zumindest für Jens Weißflog. 84,05 Meter ist die Anlauflänge auf der Fichtelbergschanze. Vom Balken bis zum Schanzentisch. Dort also, wo der Sportler abspringt und fliegt. Eine Normalschanze der Kategorie K95, heißt es im Fachjargon. Doch all diese technischen Daten seien für einen Skispringer gar nicht so relevant, sagt Weißflog und schmunzelt ein bisschen.
Der fährt einfach oben los und will so weit wie möglich springen. Und da weiß er, hier auf dieser Schanze kann man so um die 100 Meter springen. Rekord ist, glaube ich, aktuell 106, 107 Meter. Und die gehört eher zu den Normalschanzen. Keine große, keine kleine.
Der Floh vom Fichtelberg wurde Weißflog während seiner aktiven Zeit genannt. Wegen seiner schmalen Statur. Und weil er springen konnte wie kaum ein anderer. Bis 2003 hat der heute 51-Jährige hier auf der Fichtelbergschanze den Rekord gehalten mit 102,5 Metern.
Mit 13 Jahren bin ich das erste Mal von dieser Anlage gesprungen. Und der erste Sprung war 78 Meter auf dieser Anlage. Und das war bis zu dem Zeitpunkt zumindest meine persönliche Bestweite. Und dann geht es natürlich im zweiten Sprung schon wiederum darum, die vielleicht zu überbieten. Und ich bin dann an dem Tag mit einer neuen Bestweite von der Schanze gegangen, mit, glaube ich, 83 Metern. Und das war für einen 13-Jährigen damals schon recht gut.
Sagt Weißflog mit der für ihn typischen Sachlichkeit und Bescheidenheit. Er hebt den Blick, zeigt nach unten, wo sich die Häuser der höchstgelegenen Stadt Deutschlands aneinander schmiegen. 914 Meter hoch liegt Oberwiesenthal. Tschechien ist nicht weit, der Keilberg zum Greifen nah. Ein Skibus verbindet heute die Skigebiete auf deutscher und tschechischer Seite. Weißflog hat Oberwiesenthal viel zu verdanken und der Ort ihm.
Jetzt hoffen wir auf den Sprung, erst in der Luft, breites V und da liegt er drauf und da zieht er weit hinunter, diesen Satz von Jens Weißflog und die Arme sind oben und Silber ist es auf alle Fälle. Er hat einen weiten, einen tollen Satz hingelegt, schauen wir 133 Meter für Jens Weißflog.
Früh kam der Sachse aus seinem Heimatdorf Pöhla nach Oberwiesenthal in die Kinder- und Jugendsportschule, eine der Kaderschmieden der DDR für den Wintersport. Mit 15 Jahren war Weißflog Mitglied des DDR-Auswahlteams. Mit 19 gewann er zum ersten Mal die Vierschanzentournee und wurde im selben Winter Olympiasieger in Sarajevo. Ein Ausnahmetalent. Über 12 Jahre hinweg konnte der Floh vom Fichtelberg sein Niveau halten. 10 Jahre nach seinem ersten olympischen Triumph gewann er 1994 bei den Olympischen Spielen in Lillehammer 2 Goldmedaillen. Trotz Umstellung der Technik vom Parallel- auf den V-Stil, trotz der politischen Wende 1989 und all den Veränderungen auch im Spitzensport.
Jens Weißflog blickt die Schanze hinunter bis zum Schanzentisch. Gut 84 Meter Anlauf mit einer Neigung von 37 Grad. Er legt die Stirn in Falten.
Für mich ist was ganz Normales und ich habe auch keine Angst, hier oben zu stehen. Aber mit Skiern wäre es eben dann was völlig anderes. Also mit Skiern wäre es auch für mich mittlerweile die Hölle, weil ich wüsste nicht, ob ich dann unten heil ankommen würde.
Der 51-Jährige zeigt auf den Balken. Es ist nicht mehr genau der, auf dem Weißflog so viele Male gesessen hat, hochkonzentriert, den Schanzentisch im Blick. In den vergangenen Jahren ist die Schanze saniert und modernisiert worden. Aber hier muss früher der Balken gewesen sein.
Die Thermik, die Massen, das Können, die scheinbare Leichtigkeit des Abschieds. Jens fliegt weit. 102 Meter Schanzenrekord. Weiter als die legendäre Findeisen-Winter-Bestleistung. Er führt. Dann das letzte Mal. 13.57 Uhr geht Jens Weißflog in die Spur. Der Stilist, der Floh, der Adler, wie man will. Er segelt ein letztes Mal. 93 Meter, zweiter Platz. In diesen Momenten endet eine unglaubliche Karriere.
Also es dürfte hier ungefähr die Höhe sein, wo wir 96 dann zum Schluss abgefahren sind. Das war das Abschiedsspringen, was ich durchgeführt habe. Und das war dann wirklich auch der letzte Sprung. 15. Juni 96. Danach habe ich die Skier an den Nagel gehängt und bin von so einer Anlage nie mehr gesprungen.
Weißflog schiebt sich die blaue Pudelmütze aus dem Gesicht und tritt den Rückweg an, runter von der Schanze. Dorthin, wo nach dem Ende der Sportlerkarriere seine neue Laufbahn begonnen hat. Am Nordhang von Oberwiesenthal, etwa 2 Kilometer außerhalb des Städtchens, direkt am Waldrand, betreibt der ehemalige Ausnahmesportler seit 1996 ein Hotel, das ganz einfach so heißt wie er, Jens Weißflog. Seine letzten Skier hängen am Nagel über dem Eingang.
Apartment Hotel Jens Weißflog, Sie sprechen mit Frau Hähnel. Guten Tag.
Von der zweifelhaften Vergangenheit des Hauses ist nichts mehr zu spüren. Zu DDR-Zeiten diente das heutige Hotel Stasi-Chef Erich Mielke als Gästehaus.
Weißflogs Geschichte, seine Sportlerkarriere, ist allgegenwärtig im Haus. Die Apartments und Suiten sind nach den Orten benannt, an denen der Skispringer seine Triumphe gefeiert hat. Seefeld, Sarajevo, Lillehammer, Val di Fiemme. Im Restaurant hängen Repliken seiner Goldmedaillen und Originale der Leibchen mit den Startnummern von damals hinter Glas. Außerdem Urkunden, Fotos mit Prominenten und Pokale. Im Flur bleibt Weißflog vor einer gerahmten Schwarz-Weiß-Fotografie stehen. Eine kleine Schanze ist darauf zu sehen. Die in seinem Heimatdorf Pöhla, wo Weißflogs Karriere begann, mit 6 Jahren. In Pullover, Strickhandschuhen und mit Skiern, die aussehen wie einfache Holzlatten aus dem Baumarkt.
Und da habe ich das erste Mal an der Ortsmeisterschaft teilgenommen. Die Schanze war eigentlich viel zu groß für mich, bin aber trotzdem drüber. Bin auch 3-mal gestürzt, aber war der Einzige in meiner Altersklasse, der da runtergesprungen ist. Und war somit Erster, auch mit 3 Stürzen. Zu dem Zeitpunkt hat es mich schon gepackt, also bin gar nicht groß Ski gefahren, weil das war zu anstrengend, immer einen Berg hochlaufen und wieder runter. Beim Skispringen war es spannendes Erzielen einer Weite und dann eben das Verbessern einer Bestweite. Also erst 2, 3, 4 Meter und dann eben versuchen, immer weiter zu kommen.
Versuchen, ein kleines bisschen sauber drüber zu springen. Ne? Und dann Beinspannung, Becken hoch.
Nicht weit von Weißflogs Hotel liegt die Eliteschule des Wintersports. In einem der Sporträume hat Kuno, der eigentlich Florian Kunert heißt, gerade Training.
Sprunggelenk auslösen, konsequent Sprunggelenk geschlossen halten.
Der 17-Jährige geht tief in die Knie, verharrt einige Sekunden konzentriert. Dann drückt er sich schnell mit Hilfe eines großen Hebels aus Metall nach oben, den gesamten Körper gestreckt, bleibt so einen Moment in dieser Haltung, als würde er fliegen. Imitationskrücke heißt dieses Trainingsgerät für Skispringer.
Ja, versuchen, sauberer, lockerer loszulassen, härter bremsen unten und versuchen, das erste Stück schneller beschleunigen. Ja? Gut, machen wir kurze Pause. Dann nehmen wir die Stange noch mit dazu.
Kuno ist seit 3 Jahren Schüler der Eliteschule des Wintersports Oberwiesenthal. Das Gebäude liegt unweit der Pisten und Schanzen. Skisprung trainiert der schmale Junge, seit er 5 Jahre alt ist. Jetzt bereitet er sich gerade auf die deutsche Jugendmeisterschaft vor. Was fasziniert ihn an seinem riskanten Sport, der sehr viel Mut erfordert?
Das Fliegen an sich, das ist Wirklichkeit. Das ist nicht nur halt mal im Flugzeug sitzen, ein bisschen fliegen, sondern halt, dass man halt wirklich fliegt selber, noch selber das alles steuern kann.
Schule und Leistungssport. Ein 10-Stunden-Tag ist für Kuno völlig normal. Seine Ziele sind groß, die Vorbilder auch.
Wenn man jetzt hier sieht, dass jetzt ein Frenze Olympiasieger wird oder ein Richard Freitag Gold in der Weltmeisterschaft holt, dann denkt man sich schon, da möchte ich auch mal hin. Es ist nicht leicht, sage ich jetzt mal.
Die Elite-Schule des Wintersports wurde nach der Wende gegründet. Sie will anknüpfen an die Erfolge von Skispringer Jens Weißflog und Rennrodlerin Silke Otto. Die lange Tradition des Spitzensports in Oberwiesenthal fortzusetzen, ist das Ziel der Schule. Immerhin fanden in dem Erzgebirgsstädtchen bereits 1911 die ersten deutschen Skimeisterschaften statt. Biathlon, Skilanglauf, Rodeln, nordische Kombination und Skisprung können die Kinder und Jugendlichen heute hier am Bundesstützpunkt trainieren.
Kunos Trainer, Peter Grundig, war selbst lange Jahre Skispringer, zur selben Zeit wie Jens Weißflog. In die Weltspitze schaffte er es nicht. Bis 1991 war er Grundig aktiv, dann wurde er Weißflogs Trainer.
Ja, und wir haben dann eine unwahrscheinlich erfolgreiche Zeit hier gemeinsam absolviert. Doppel-Olympiasieger 94, denke ich sehr gern dran zurück. Ja, die Vierschanzentournee ist vierter Mal gewonnen. Also das war schon auch für uns, für mich als sehr junger Trainer damals auch, schon eine gewaltige Zeit, das muss man schon sagen. Ja, war ein Ausnahmeathlet, durch und durch. Ja, einer, der sehr zielorientiert klare Vorstellungen hatte. Aber natürlich auch ein begnadeter Flieger und Athlet als solches. Ja.
Oberwiesenthal, sagt Grundig, sei ein guter Ort, um junge Wintersporttalente zu fördern. Meist genug Schnee fürs Training, die verschiedenen Sportstätten eng beieinander, ein gutes Zusammenspiel zwischen dem Bundesstützpunkt der Schule und dem Internat. Dennoch habe sich die Förderung des Spitzensports seit der Wende gravierend verändert.
Ja, aber sicherlich war zu DDR-Zeiten aus meiner Sicht eine staatliche Extremförderung dahinter. Ja, heute ist natürlich vieles in Eigeninitiative zu lösen, mit Partnern aus der Region zu lösen. Die Bundesländer müssen entsprechend dahinter stehen, die Kommunen müssen entsprechend dahinter stehen, die Vereine, die Sportler erstmal für den Sport gewinnen. Das ist wichtig, dass man auch Identifikationsfiguren wie in Erik Frenzel oder in Richard Freitag hier vor Ort hat, dass man sieht, hier am Ort, am Stützpunkt ist es möglich, solche Leistungen zu entwickeln. Dass man auch sieht, jawohl, der Weg in die Weltspitze ist von hier aus möglich.
Dann müssen Peter Grundig und Kuno weitermachen mit dem Skisprungtraining. Draußen, vor der Tür des Sportraums, macht sich schon der nächste Nachwuchsathlet bereit.
Das ist Bestwert. Schön. Kraftmäßig 100%, top. Leistung, Bestwert. Und alles andere völlig im Rahmen von dem, wo wir sagen, dort wollen wir hin.
An der Talstation der Fichtelberg-Schwebebahn drängen sich die Skifahrer. Bei dem schönen Wetter wollen alle so schnell wie möglich hoch auf den Fichtelberg zu den Pisten. Endlich fährt die knallrote Gondel hinein in die Station. Im Nu sind 40 Leute eingestiegen, stehen dicht an dicht, Ski und Stöcke an sich gedrückt. Die Bahn setzt sich wieder in Bewegung. So wie immer, seit 1924, als die erste Luftseilbahn Deutschlands in Oberwiesenthal in Betrieb gegangen ist. Das Wahrzeichen des Städtchens, beliebtes Motiv auf vielen Postkarten. Die Kabinen glichen damals eher Straßenbahnwagen. Gerade mal 12 Leute passten hinein, erzählt Wolfgang Schmiedel schmunzelnd, lange Jahre Chef der Schwebebahn.
Man konnte außen während der Fahrt auf einen Perron gehen, auf der Vorder- und Rückseite und die Landschaft genießen. Also war sicherlich auch sehr beschaulich. Zum damaligen Zeitpunkt fuhr man mit 1,6 Meter pro Sekunde und jetzt fährt man mit 7 Meter pro Sekunde, was in etwa knapp 30 Stundenkilometer entspricht.
Bei der Eröffnung der Bahn am 22. Dezember 1924 hätten die Oberwiesenthaler in der Kabine vor Begeisterung ein erzgebirgisches Heimatlied angestimmt. Aber nur kurz.
Die Bahn ist dann ungefähr 30, 40 Meter nach der Talstation stehen geblieben. Die Leute wurden abgeseilt und wurden mit Pferdekutschen und Autos dann auf den Berg gefahren. Das war aber wirklich das Einzige. Alles andere ist immer ohne Probleme gelaufen. Die Sicherheitsanforderungen an der Bahn sind hoch, sodass es zu keinem Zeitpunkt zu einer ernsthaften Aberie gekommen ist.
Dennoch, erzählt der Oberwiesenthaler Schmiedel, sei im Herbst 2010 das Aus der Bahn schon beschlossene Sache gewesen. 2011 lief die Betriebserlaubnis ab. Der Stadtrat entschied, die alte Anlage abzureißen und durch eine moderne Kabinenumlaufbahn mit vielen kleinen Gondeln zu ersetzen. Dann jedoch änderte der Freistaat Sachsen seine Fördermittelrichtlinien. Kommunale Unternehmen wie die Fichtelbergbahn bekommen seitdem keine staatlichen Fördermittel mehr. Die Kosten für den Neubau waren damit nicht mehr zu stemmen. Die Bahn wurde lediglich saniert.
Für Brigitte Roscher ist das völlig in Ordnung. Sie mag die Kabinenbahn so, wie sie ist, in ihrem leuchtenden Rot mit dem Stadtwappen Oberwiesenthals vorne drauf, das an die Bergbauvergangenheit des Ortes erinnert. Die 64-Jährige steht in der Bahn am Fenster, zeigt hinaus auf den Keilberg, die Sprungschanzen im Westen, blickt hinauf Richtung Bergstation.
Als Kinder ist sie ja langsamer gefahren, da ist sie 10 Minuten gefahren, jetzt fährt sie ja 3 Minuten. Obwohl wir Kinder waren, haben wir in der Schwebebahn dann immer Schularbeiten gemacht. Und bei jedem Mast musste man dann immer aufpassen, dass kein Kragel im Heft war.
Brigitte Roscher lächelt verschmitzt, ihre wachen blauen Augen blitzen. Die Oberwiesenthalerin ist wohl das, was man als Urgestein des Ortes bezeichnet. Mehr als 30 Jahre hat sie hier als Skilehrerin gearbeitet. Manchmal springt sie heute noch ein. Nach nur gut 3 Minuten fährt die Gondel in die Bergstation ein. Eine kleine Melodie begrüßt die Skifahrer. Dann stapfen alle, so schnell es mit den schweren Skischuhen eben geht, hinaus in die Sonne und die kalte Winterluft. An guten Tagen, wenn der Schnee stimmt und das Wetter mitspielt, befördert die Schwebebahn rund 3000 Skifahrer hinauf auf die höchste Erhebung Ostdeutschlands, den Fichtelberg mit seinen 1215 Metern.
Hinter der Gondelstation, ein paar Schritte den Berg hinauf, steht das Fichtelberghaus, ein großes, mit dunklem Holz verkleidetes Gebäude. Seit 1889, mit Unterbrechungen, ist es Gaststätte, heute auch Hotel. An den Dachrinnen hängen riesige Eiszapfen. Die Bäume sind zu Schneeriesen erstarrt, weiß gefroren. Märchenhaft sieht das aus. Hier oben, auf mehr als 1200 Metern, kann es ungemütlich werden im Winter. Wegen des bisweilen orkanartigen Windes wird der Fichtelberg auch sächsisches Sibirien genannt. Das sagt alles.
Brigitte Roscher zieht sich die Mütze über die Ohren und stapft mit ihren Stiefeln vorbei am Fichtelberghaus hinüber zu einem kleineren Gebäude, auf dessen Turm Messgeräte in den blauen Himmel ragen. Es ist die Wetterwarte von Oberwiesenthal. Am 1. Januar 1916 ist sie in Betrieb gegangen, vor 100 Jahren also, um zuverlässige Daten zu liefern von einem der rauesten Gipfel des Erzgebirges. Für Brigitte Roscher ist es ein ganz besonderer Ort. Sie wurde hier oben geboren, 1951, und wuchs mit ihren beiden Geschwistern in der Wetterwarte auf. Ihr Vater leitete damals die Station. Im Winter fuhr die Oberwiesenthalerin auf Skiern zur Schule hinunter in den Ort. Hoch ging es dann mit der Schwebebahn.
Und wenn es gerade so enge war oder eben die Nacht geregnet und gefroren hat, dann durfte man nicht mit Skiern fahren. Dann musste man laufen, aber das haben wir auch nicht gemacht. Da haben wir uns auf den Ransen gesetzt und sei dann da runter. Es war eine unbeschreibliche Freiheit. Das Wetter, der Wind, das waren alles die Spielkameraden. Ich habe mich frei gefühlt, wenn der Wind um die Nase weht, wenn ich mit dem Sturm singen konnte oder bei Schneesturm rausgehen konnte. Das war einfach, also für mich ein Gefühl der Freiheit.
Drinnen in der Wetterwarte sitzt Gerd Franze am Computer und gibt Wetterdaten ein.
2/8 Cumulus Fra oder Cumulus Humulus Fractus. So ist die lateinische Bezeichnung der Wolke, der leichten Quellwolke, die jetzt draußen herrscht. In ungefähr 60 Meter Höhe. So, die Sichtweite gäbe 35 Kilometer.
Gerd Franze arbeitet seit 1981 hier oben. Er ist Nachfolger von Brigitte Roschers Vater und Chef der Wetterwarte. Rund um die Uhr werden hier Wetterdaten erfasst und an den Deutschen Wetterdienst in Offenbach gesendet. Jede halbe Stunde mache er das Wetter neu, sagt Franze verschmitzt. Dann geht er hinaus ins Freie zur sogenannten Raumbeobachtung. Sein Blick schweift vom Fichtelberg bis hinüber zum gut 1000 Meter hohen Auersberg unweit des Örtchens Eibenstock.
So, man sieht ja sogar Wolken. Man sieht im Westen hier diese Front stehen, die den Schneefall da bringt teilweise, oder Regen in tieferen Lagen. Die steht schon seit halb früh hier drüben da. Und jetzt schauen wir mal, ob sie sich noch weiter zu uns entwickelt. Dann schauen wir mal, was die Sicht noch macht. Die scheint sich auch etwas zu verschlechtern.
Kein Niederschlag, kein Schneetreiben, nur Sonne und blauer Himmel. Eher ungewöhnlich für das Erzgebirge. Und für Wetterfrösche wie Gerd Franze ist das eigentlich gar kein Wetter, eher ein bisschen langweilig. Aber der Fichtelberg kann auch anders, das weiß Franze aus Erfahrung. An fast 300 Tagen im Jahr ist der Berg in Nebel gehüllt, wenn auch manchmal nur für kurze Zeit. Orkanartige Stürme sind nichts Außergewöhnliches und Neuschnee im Juni gab es auch schon. Besonders in Erinnerung geblieben ist Gerd Franze die Silvesternacht 1978-79, sein erster Einsatz auf der Wetterwarte nach der Ausbildung. Sturm, der Strom fiel aus, die Nacht war stockfinster. Und dann hörte er merkwürdige Geräusche.
Gucke ich aus dem Fenster beim nächsten Wetter. Und da knackte und krachte das auch draußen wie sonst was. Dachte ich, hey, was ist denn da los? Geht's hier um? Man sieht ja nichts. War stockfinster, nur eine Kerze auf dem Tisch. Und beim Rausgehen, Temperaturbläsen, habe ich festgestellt, wo uns lag. Minus 23 Grad innerhalb einer Stunde. Von minus 7 auf minus 23 Grad. Und dann hat sich das alles zusammengezogen, was an Gegenständen in Holz und so weiter da gearbeitet hatte. Und das hat die Geräusche ergeben, diese unheimlichen. Und das ist so ein Erlebnis, das vergisst man nie, habe ich seitdem auch nie wieder erlebt.
Und das war noch nicht mal die kälteste Nacht auf dem Fichtelberg. Minus 30,4 Grad wurden hier schon gemessen. Heute aber wird es wohl sonnig bleiben und mild für Oberwiesenthaler Verhältnisse. Gerd Franze wirft einen letzten, geschulten Blick auf die Front in der Ferne und geht wieder hinein. Daten senden an die Zentrale in Offenbach.
Elegant wedelt Brigitte Roscher im Parallelschwung die Piste hinab auf Oberwiesenthal zu. Auf den Hängen ist viel los. In einem guten Winter mit ausreichend Schnee kommen zwischen Dezember und März rund 250.000 Gäste nach Oberwiesenthal. 10 Pisten und 6 Lifte bietet das Skigebiet, eine Halfpipe für Snowboarder, außerdem 75 Kilometer Loipe und Skiwanderwege. Unter der Fichtelberg-Schwebebahn verläuft die einzige schwarze Piste, die zugleich auch Rennstrecke des Internationalen Skiverbands ist. Nationale und internationale Ski-Alpin-Wettkämpfe werden hier ausgetragen. Heute ist die anspruchsvolle Piste gut gespurt. Die Pistenbullis haben in der Nacht ordentliche Arbeit geleistet. Zu DDR-Zeiten sei das abenteuerlicher gewesen, erinnert sich Brigitte Roscher.
Da wurden nur die Schanzen präpariert, aber sonst die Urlauberstrecken, Touristenstrecken gar nicht. Und unter der Seilbahn, da konnte man dann zwischen so 1,50 Meter, Meter 50 hohen Hügeln immer durchfahren. Also wer dort fahren konnte, der konnte überall fahren. Früher musste man mehr mit der Natur kämpfen, mit den Widrigkeiten. Heute braucht man auch noch ein wenig arschwackelnder Gitschi.
Sagt die Oberwiesenthalerin auf Erzgebirgisch und will es lieber nicht übersetzen. Sie ist am Rand einer roten Piste stehen geblieben, blickt auf die grünen Tannen, auf denen der Schnee ruht, schaut den Skifahrern und Snowboardern mit ihren bunten Helmen und den darauf installierten Kameras nach. Die meisten kommen aus der näheren Umgebung, aus Chemnitz und Annaberg. Viele auch aus Berlin und Brandenburg, das keine 3 Stunden entfernt ist. Sankt Moritz des Ostens wurde Oberwiesenthal vor der Wende genannt. Es war das beliebteste Skigebiet der DDR. Bandmitglieder von Karat und den Pudis zeigten sich gern auf den Pisten. Auch der DDR-Schauspieler Gojko Mitic, der Winnetou des Ostens.
Noch heute steht direkt am Skihang ein riesiger Plattenbau, der über die Jahre nicht unbedingt schöner geworden ist. Das Ahornhotel hieß zu DDR-Zeiten am Fichtelberg und war ein Ferienheim des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds mit 800 Betten. Das Haus war immer voll, ein Platz begehrt, vom St. Moritz-Glamour allerdings weit entfernt. Nach der Wende kamen schwere Jahre auf den einst so beliebten Skiort zu, erinnert sich Brigitte Roscher.
Die hier sonst immer Ski gefahren sind, die sich hier immer gefreut hatten, dass sie einen Platz hatten, die sind dann nach dem Westen gefahren, weil das wollten sie ja schon ewig. Und die von drüben, die kamen nach Nedrever. Da war es zu unbekannt und die Angst vor dem Sozialismus zu groß, da ist keiner gekommen. Und das ist eben ein ganz großer Einbruch gewesen für die Hotels, für die Geschäfte, Skischule, alles zusammen. Ne?
4.500 Einwohner hatte Oberwiesenthal zur Wende. Heute leben nur noch 2100 in der am höchsten gelegenen deutschen Stadt. 1990 gehörte die Bevölkerung noch zu den jüngsten in Sachsen. Heute ist sie eine der ältesten. Seit der Wiedervereinigung sind die Geburten um rund die Hälfte zurückgegangen. Eine Grundschule gibt es seit mehr als 10 Jahren nicht mehr, obgleich sich die Stadt sehr darum bemüht. Dennoch habe sich die Situation stabilisiert, sagt der Bürgermeister der Stadt. Mittlerweile könne man sich durchaus mit anderen großen Skigebieten messen.
Auf geht's, wir machen Polonaise.
Im Tal, auf der Bühne bei den beiden Schleppliften, macht sich am Nachmittag Après-Ski-Stimmung breit. Mit jener Musik, die so dazugehört, ob man nun in den österreichischen Alpen Urlaub macht oder im Erzgebirge. Die Skifahrer sitzen auf langen Bänken mit Bratwurst, Punsch oder Bier, ruhen sich aus vom langen Tag auf der Piste. Der DJ auf der Bühne macht Stimmung, versucht die Gäste zum Tanzen zu animieren, mit mäßigem Erfolg.
Auch im Priot 12, gleich neben dem Vierersessel, bebt noch nicht die Piste. Skifahrer sitzen zusammen bei Soljanka, sächsischer Kartoffelsuppe, oder Pelmeni, russischen Teigtaschen. An den Wänden hängen Ski- und Steigeisen. Fotos vom Mount Everest und anderen 8000ern wecken die Sehnsucht nach höheren Bergen und lassen den Fichtelberg klein und unscheinbar erscheinen. Auf einem Foto vom Elbrus, dem höchsten Berg des Kaukasus, ist die Schutzhütte Priot 11 zu sehen, von der die Kneipe ihren Namen hat. Die jungen Männer an der Bar interessiert das wenig. Die beiden Berliner nippen an ihrer ersten Williamsbirne des Tages und finden es im Erzgebirge ganz passabel.
Ich sag mal, gerade so für Anfänger wahrscheinlich total ideal, weil alles nicht so steil, alles sehr breit. Ne? Also optimale Bedingungen zum Skilernen oder Snowboardlernen.
Es könnte ein bisschen mehr los sein, aber so ist gut.
Für Brigitte Roscher ist Après-Ski nichts. Mit der Musik, die manchmal schon mittags über die Pisten dröhnt, kann sie nicht viel anfangen. Dem Trubel des Skitreibens gehen sie und ihr Mann lieber aus dem Weg.
Na, da stehen wir um 9 Uhr am Lift. Dann wird halt gefahren um 11 Uhr, wenn die ganzen anderen Leute kommen, sind wir weg.
Die 64-Jährige hebt ihren Skistock und winkt einem Bekannten auf der Piste zu. In Oberwiesenthal kennt man sich, das Städtchen ist zu klein, um anonym zu sein. Auf Höhe der Fichtelbergschanze bleibt Brigitte Roscher kurz stehen, zeigt hinauf zum Schanzentisch, von dem Jens Weißflug so viele Male abgesprungen ist, um zu fliegen und zu gewinnen.
Also der Jens ist vielleicht auch der größte Werbeträger mit für uns, weil er im wahrsten Sinne des Wortes über die Wände gesprungen ist. Er war in der DDR-Zeit ganz bekannt und ganz berühmt und hat den Sprung geschafft, auch noch im Westen.
Dann fährt sie den Hang hinunter, schnallt ihre Skier ab, legt sie über die Schulter und stapft los über den Marktplatz des Städtchens nach Hause. An der Rezeption des Hotels Jens Weißflug steht unterdessen das Telefon kaum still. Hochsaison, der Schnee ist gut, die Sonne strahlt immer noch vom blauen Himmel. Beste Bedingungen für den Wintersportort Oberwiesenthal. Jens Weißflug steht neben dem Tresen, das Handy am Ohr. Ein Radiosender ruft bei ihm an. Obwohl Weißflug den Schanzen längst den Rücken gekehrt hat, der Skisprung lässt ihn nicht los.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Wintertraum im Erzgebirge. Oberwiesenthal ist die am höchsten gelegene Stadt Deutschlands. Eine Sendung von Solveig Grahl. Es sprachen Cornelia Schramm und Peter Bieringer. Technik Ulrike Nölle, Regie Sabine Korbmann, Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.